sehr, sehr spannende Aussagen von Julian Nagelsmann in dieser Woche im Kicker-Interview haben wir alle gelesen. Und es gibt vor allem zwei Personalien, die gilt es zu besprechen. Und mit wem könnte ich das besser machen als mit meinen beiden dicken, in An- und Abführung ja nur noch, dicken Fußballkumpels Kalli und Matze. Mit wem? Ja, Keim.
Ja, übrigens, ich wollte nur sagen, dass wir heute auch mal ein bisschen über internationalen Fußball sprechen. Wir reden auch über Fußballer aus dem Iran im Übrigen. Ich war ja in Bangkok, also in Thailand, da werde ich euch gleich ein bisschen erzählen, wie es da gewesen ist und wie der Rückflug gelaufen ist. Cristiano Ronaldo ist natürlich bei uns Thema und ich weiß jetzt schon, ich habe eben schon im Vorgespräch gemerkt, dass Kalli heute wieder irgendwas genommen hat. Ich glaube, dass wir uns bei irgendeinem Thema heute richtig in die Wolle kriegen. Das ist mein Bauchgefühl, ich weiß es aber nicht. Kalli, was haben wir noch?
Dann ratet mal, was ich 79-80 für ein Jahresgehalt bei Bayer Leverkusen hatte. Wir sind nämlich da als Betriebsunfall in die Bundesliga aufgestiegen. Und als ich aufgehört habe, mit vielen Erfolgen, Champions League gespielt, Großvize und, was ich da verdient habe, das war dann schon 2004, waren so 20-Jährigen weiter. Ja, da staunte nachher.
Kalli verrät uns seine Gehaltsabrechnung. Wie geil ist das denn? Komm, wir fangen an.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ich bin wieder da aus Bangkok.
Das freut mich sehr. Ich wusste ja, dass du in Bangkok warst mit einem guten Freund. Du hast ja da so ein paar Werbeaufnahmen gedreht, bist dann auch über die arabische Welt eingeflogen und also ich weiß nicht, über Dubai oder Abu Dhabi.
Nee, pass auf, ich kann's dir genau sagen. Also ich habe ja, wenn man so will, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt, denn ich bin ja da am Sonntagmorgen losgeflogen und ab Samstag ging's da ja so ein bisschen zur Sache und jetzt denkst du natürlich, wo fliegt denn die Maschine her? Verstehst du? Weil, wenn du dir die Region ja mal so anschaust, da ist ja überall so ein bisschen Trouble und dann bin ich geflogen über Pakistan und Afghanistan. Das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt quasi sicher.
Hin bist du doch über Dubai oder Abu Dhabi?
Dubai hin. Ich war am Dienstag, letzte Woche war ich noch am Flughafen in Dubai, genau. Und bin da noch, hab mir was zu essen geholt und hab mir noch irgendwie so ein Melatonin-Spray geholt, damit ich im Flugzeug besser schlafen kann und bin da mit dieser Bahn gefahren und so. Und dann habe ich ja ein paar Tage später gelesen, dass das alles irgendwie nicht mehr geht. Die Türen alle zu, dass keine Bahn mehr fährt. Also diese interne Flughafenbahn, die dann die Terminals verbindet.
Aber sag mal ganz kurz, du wärst in Dubai oder in Abu Dhabi jetzt eigentlich ein paar Tage auf einem Mein Schiff gegangen, oder wie?
Nein.
Ach so, da habe ich das verwechselt.
Tobi, wir waren auch da. Und zwar bei der WM, die nicht so schön lief.
Ne? Ja, Kalli, das weiß ich. Aber ich hatte das bei Matze jetzt nicht richtig mitbekommen, weil wir da in unserer WhatsApp-Gruppe, oder habe ich gleich noch eine kleine Geschichte von den Bayern auch zum Thema WhatsApp-Gruppe, Matze, erinnere mich. Aber ich hatte das nicht richtig mitbekommen, als Matze da, Matze, kannst du mich nochmal aufhören, also du wärst eigentlich über Dubai nur zurückgeflogen, aber das ging dann nicht mehr, oder?
Nein, ich bin ja ein bisschen später geflogen, weil ich mit meinem Pass da irgendwie, der Ding war auf einmal weg, ne, und deswegen wollte ich eigentlich da ein bisschen Zeit verbringen in Dubai, dann hat das aber nicht mehr funktioniert, dann war ich jetzt nur 2-3 Stunden am Flughafen irgendwie oder 4, keine Ahnung, am Dienstag und hatte dann aber überlegt, ob ich auf dem Rückweg sozusagen das dann mache, ne? Und hatte mir überlegt, sollst du umbuchen, dann könntest du ja vielleicht dann da noch irgendwie mal so ein oder zwei Tage verbringen. Und hab dann aber, habe ich gesagt, ach nee, das wird mir dann doch alles zu stressig. Und hab dann irgendwie doch irgendwie Bauchgefühl hat gesagt, nee, komm, fliegst du direkt. So, und im Nachhinein muss man sagen, Gott sei Dank. Sonst hätte ich da nämlich jetzt gestanden.
Kann man da vom Glück des Flüchtigen sprechen vielleicht? Des
Flüchtigen, ja. Naja, also am Ende.
Pakistan und Afghanistan, also ernsthaft oder was? Hast du da Länderpunkte gesammelt oder warst du aus dem Transit nicht raus? Weil Länderpunkt kriegst du nur, wenn du kurz.
Nein,
mal
da bin ich ja nur, ich bin nicht da gelandet. Ich bin da ja nur drüber geflogen.
Achso, ich dachte Zwischenlandung.
Nein, ich bin da ja nur drüber geflogen und bin dann in Amsterdam runtergekommen bei den Holländer. Ja, da habe ich dann quasi ganz kurz mal ein bisschen Pommes gegessen und Frietjes und Frikandel. Und dann bin ich weiter nach Düsseldorf gejettet. So, das war jetzt meine Reise in Bangkok. Aber ich habe in der Tat kleine lustige Begebenheit. Kalli, du hast mir ja den Kontakt da zu einem sehr netten Menschen gemacht, über den sich sehr gefreut hat übrigens, der Oliver, dass wir über ihn auch gesprochen haben.
Also der hört auch den Podcast. Ja, crazy, ne?
Ja, ja. Und ich habe ihn getroffen. Wir haben auf der Dachterrasse in Dubai gesessen. Ich glaube in der 32. Etage. War sehr, sehr angenehm, sehr nett. Und dann haben wir uns natürlich auch ausgetauscht, Kalli, über dich. Und dann habe ich gesagt, aus Blödsinn, nur Gutes. Gefährlich. Und dann haben wir dich doch, habe ich dich doch angerufen. Und dann habe ich zu dem Kollegen gesagt, der neben mir saß, komm, ich sag jetzt einfach mal, hör mal, was hast du mir da denn für einen Vogel empfohlen? Ne, Kalli? Und dann habe ich angerufen und gesagt, hör mal, Kalli, was ist das denn? Was hast du mir da denn für einen Pflegefall empfohlen? So, und dann hat Kalli war kurz irritiert. Und er so, ja, Matze, was soll ich denn machen? Ich bin doch jetzt hier in Deutschland. Und dann haben wir es aber so schnell aufgelöst, Kalli, ne? Und wir beiden da auf der Dachterrasse haben uns köstlich amüsiert. Also sehr, netter Kontakt, vielen lieben Dank dir.
Ja, gerne.
Und wäre ohne die echten Champions XXL nie dazu gekommen, dass du den jungen Mann kennengelernt hast, weil da ist Kalli erst in der letzten Folge drauf gekommen, dass wenn du schon mal da vor Ort bist, ich hast ja glaube ich 4 oder 5 Mal erwähnt in der Folge, wie schön, Matze, dass du das dann vollendet hast vor Ort und jetzt einen neuen Menschen in deinem Netzwerk hast, der sich sicher gute Kontakte auch in die Hotellerie hat vor Ort, richtig?
Genau so ist es und mir ist auf jeden Fall auch, was ich auch interessant fand, war, dass ja Borussia Dortmund offensichtlich wohl auch öfter mal da irgendwie jetzt Richtung Thailand irgendwie, also diese, die haben ja so eine Legendenmannschaft, ne? Also es gibt ja einmal die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund und es gibt die Legendenmannschaft und die Legendenmannschaft, die spielt da wohl auch hin und wieder mal Legendenturniere oder ein Legendenspiel, so will ich es mal formulieren. Also von daher war ich auf schwarz-gelben Spuren unterwegs, wenn man so will.
Also die letzte Folge, in der wir da ja eben jetzt auch diesen Kontakt dir gemacht haben, die hat, also das habe ich ja nun wirklich lange nicht gesehen. Ne? Wir sprechen ja in den letzten Wochen immer mal wieder über das, was an Feedback kommt und an Kommentaren kommt auf unterschiedlichsten Kanälen. Aber nachdem du mich da ertappt hast, wie ich wirklich, diesmal war es ja keine Salzstange, sondern was, ich habe doch einmal, wirklich minimal, habe ich ein Duplo gegessen oder hatte ich einen Hanuta oder was habe ich noch gesagt letzte Woche?
Gehört.
Ich weiß es nicht mehr. Ja, du hast mich darauf hingewiesen. So, und dann brach da sofort wieder die Welle der Empörung los. Ich hatte nur am Tag danach direkt reingeguckt. Jetzt habe ich sie gerade nochmal aufgemacht. Boah, ey, da krieg ich aber Lack hier. Dicky, ey. Naja, es weiß ja jeder. Jeder, der den Holtkamp kennt, der keift eigentlich danach endlich eine Comedy-Ausbildung zu bekommen, wird aber schief gehen. Und das mit dem Futtern ist pure Provokation. Es ist echt langsam kindisch von ihm. Das macht er, um einen Running Gag zu initiieren. Und weil er gerade dringend was brauchte, wenn es wirklich hätte sein müssen, geht das auch anders. Einfach mega peinlich. Vielleicht nimmt er mal ein Fleischkäsebrötchen mit zum Doppelpass.
Ja. So.
Wirklich nur so. Also.
Ja.
Holtkamp ist schon wieder. Der redet mit vollem Mund. Ey, wie ekelhaft.
Ja, ist verdient. Verdient,
also,
dass du.
Also habe ich keine Chance, mich da zu erklären, glaube ich, und zu entschuldigen. Nee. Und das ist wirklich ein Sekündchen. Aber das reicht dann, egal was du drumherum machst. Gibt einfach richtig Lack, ne? Gibt richtig Lack.
Und ich habe es gehört, deswegen habe ich es auch erwähnt. Ja, aber sag mal, Kalli.
Ja.
Bist du noch da?
Ja, Jung? Ich höre euch zu.
Sag mal, weißt du denn jetzt, ob der Cristiano Ronaldo zu den Spielen nach Riad immer einfliegt und dann mit der Privatmaschine wieder nach Spanien düst, weil er sich da besser fühlt? Also hast du da was mitbekommen? Du bist ja großer Fan von Cristiano Ronaldo. Das ist ja neben dem VAR, ist das ja eines seiner Lieblingsthemen.
Ja, gut, es gibt ja keine Diskussion, dass er ein überragender Spieler ist, Weltklasse-Spieler, dass er jetzt in dem Alter auch noch trifft. Ich haben ihn auch selbst bei der EM gesehen, waren positiv von ihm überrascht. Gut, jetzt die Fragen, fliege ich zu Sicherheitsgründen immer zum Spiel hin und zurück. Ich glaube, das ist kein Dauerzustand, dass er das jetzt mal gemacht hat. Verstehe ich ja, dass er sagt, ich will mal mit meiner Frau, Familie jetzt aus dem Brennpunkt raus. Also wir haben das ja auch Tobi immer genossen, auch obwohl wir früh rausgeflogen sind bei der EM in Katar. Aber wir waren da, wir haben unsere Schiffsrundfahrt gemacht. Wir waren in Katar, fühlten uns sicher, in Dubai wohl, in Abu Dhabi. Wir das noch. Tobi hat so, ja, im Simulator ist der geflogen. Wir waren überall auf der besten Formel-1-Strecke. Toller Tempel, Landschaft, Schlösser. Also das war schon beeindruckend, was da in den Vereinigten Emiraten da präsentiert wurde, in den vereinzelten Städten. Da haben wir schon, auch als Deutsche, die sind ja auch schon bald verwöhnt, echt Bauklötze gestaunt. Das hatte man noch nicht gesehen. Oder siehst du das anders? Oder hast du es anders empfunden, Tobi?
Nee, natürlich. Nur es war auch eine andere Zeit. Ne? Also jetzt zur Zeit hätte ich da kein Interesse. Und jetzt zeigt sich auch so ein bisschen die geografische Lage, die natürlich durchaus in einem Spannungsgebiet liegt. Und die Geschichten da, Mats, auf die du anspielst, rund um Cristiano Ronaldo, man weiß nicht genau, ist er noch da? Ist er schon weg? Weil die Länder an sich, die achten natürlich sehr darauf, dass das Thema jetzt gerade von all den deutschen Influencern und den europäischen Influencern und den Prominenten, die mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt dahin verlegt haben, dass das nicht zu groß gekocht wird und da jetzt vor allem auf die Gefahren hingewiesen wird, nämlich dass da mitunter Drohnenteile abstürzen und so weiter und so fort. Gab ja auch schon ein paar Bilder von irgendwie brennenden Hoteleingängen und so. Ne? Das möchten die natürlich möglichst klein halten, logischerweise. Um dass da jetzt nicht plötzlich die Buchungen abbrechen und die Leute keine Lust mehr haben, ihre nächsten Ferien in Dubai und drumherum zu verbringen.
Aber ich bin ja durchaus auch vernetzt und kenne ein, zwei Leute, die da sind. Es wird auch alles medial natürlich ein bisschen höher gekocht, als es dann wieder ist. Ne? Das muss man auch immer sagen. Ne? Darf man nicht vergessen, die Klickzahlen müssen ja auch funktionieren. Ne? So. Und dann wird natürlich auch jedes Feuerzeug oder jeder Streichholz, der irgendwo hinfällt, wird zum Drohnenteil. Also ich glaube, da muss man immer so in der Mitte suchen. Ne? Ja, dann haben wir wahrscheinlich die Wahrheit.
Matze, soll ich dir mal ein kleines Geheimnis aus Abu Dhabi, also wunderbare Stadt, alles fantastisch. Und ich kannte da den eigentlichen so einen Fluglehrer von der Lufthansa, der da in Abu Dhabi, das war eine grandiose Station mit bestimmt 15, 20 Flugsimulatoren. Die kosten auch alle zwei Stellen Millionensummen. Da ich den kannte, durfte einer von uns, Matze, weißt du, wer mit war? Hier dein Kollege Tobi, durfte einer fliegen. Aber richtig original, wie auch die Piloten trainieren müssen. Bei uns übernahm Tobi Holtkamp das Steuer. Wir sind von einem Jumbo und wünschte sich, ich glaube, in Paris oder
in New York. Mein Wunsch war, diese riesige Etihad einmal in New York neben dem Hudson River auf der Landebahn runterzubringen. Das ist mir nicht gelungen. Ich bin leider im Hudson.
Du bist aber neben die Landebahn auf die grüne Wiese gelandet. Kannst du dich noch erinnern?
Matze, ich glaube, die Geschichte hat Kalli schon mal erzählt. Das ist eine seiner absoluten Lieblingsgeschichten, weil er sich einfach darüber freut, dass ich da eingestiegen bin. Und dann natürlich bringe ich dieses Riesenbiest nicht so runter wie jemand, der das schon tausendmal gemacht hat. Es hat ganz schön gewackelt da drin. Man fühlt sich ja wirklich wie in so einem Riesenflieger. Glücklicherweise ist das alles nur auf so einer Hubbühne. Und wir konnten danach wieder aussteigen, auch wenn wir einen kleinen Notfall oder einen Absturz sogar erlebt haben. Ja.
Nee, war kein Absturz. Wir hätten es überlebt.
Notlandung,
wir sind
Notlandung.
Nur ein bisschen hoppelig über die Wiese, über das Feld in New York gelandet. Aber wir hätten es alles überlebt. Du, so viel hast du das natürlich auch ein bisschen mit unterstützt.
Wir haben da so viele schöne Geschichten erlebt. Wir haben so tolle Menschen da getroffen, haben so geile Spiele geguckt. Das, was dir im Kopf bleibt, ist vor allem die Geschichte, wie ich dieses Flugzeug neben die Landebahn gesetzt habe. Also das gibt mir auch zu denken.
Das ist doch auch für dich interessant, Matze, oder nicht?
Aber ich weiß auch, warum der die Maschine da neben die Landebahn gesetzt hat, weil Tobi wieder gegessen hat. Verstehst du? Tobi, das ist halt, du musst dich dann auch mal wirklich einfach mal drauf konzentrieren, auf die Sache und nicht immer nebenbei andere Dinge machen. Verstehst du?
Gegessen hat er da sehr gut, Matze. Auch im Schiff, alles vom Feinsten und in den besten Restaurants. Also er hatte ausnahmsweise keinen Hunger in dem Schiff, aber auf dem Simulationsflieger, weil er sonst richtig lecker reingehauen hat. Morgens, mittags, nachmittags, abends und Mitternacht und auch ein Snack.
Es ist ja auch nicht so. Es gibt ja auch, ich habe jetzt zwei sehr extreme Kommentare vorgelegt. Es gibt ja auch welche, die sagen, lass den Tobi doch essen, um Himmels Willen. Und der hat auch schon jede Menge Herzen gekriegt, der Kommentar. Und einer, Kalli, das ist eine Frage von Stefan, die geht an dich. Tag zusammen, mir brennt eine Frage. Wieso ist Herr Kallmund eigentlich nicht mehr nach Leverkusen ins Bundesliga-Geschäft eingestiegen? Also er will wissen, warum war das dann alles mit deinem Aus in Leverkusen?
Genau, die Frage habe ich mir aber ohne Scheiß, ich habe lange gestellt, auch schon gestellt.
Das musst du mal machen, was das für Nerven kostet. Der andere hat mir besser gefallen. Ich habe dann auch geheult mit meinem Henkel zusammen, dass wir Meister geworden sind bei dem. Ich war vorher noch beim Doppelpass, sind wir dahin gefahren. Ich hatte auch mit meiner Frau und jüngsten Tochter, sind ja eine Woche später DFB-Pokalsieger geworden, haben uns auch eng umarmt und auch die Tränchen liefen was, so wie ich jetzt heute und auch voller Bayern vier Fan bin. Aber ich würde auch sagen, die Zeit ist vorbei. Opa Kalli muss jetzt nicht da am Ruder sitzen. Ich quatsche mit denen, ich gebe uns meine Meinung zu dem einen oder anderen ab, das wird auch geschätzt. Aber Bayer Leverkusen ist mit Fernando Caro und Simon Rolfes.
Ja, aber warte mal, aber Kalli, besetzt. Aber stopp, Kalli, aber du hättest doch noch mal Manager woanders werden können. Du hättest doch Manager werden. Ich habe neulich ja Heribert Bruchhagen getroffen. So, der war in Bielefeld, der war in Hamburg, der war in Frankfurt. Wieso bist du denn nicht, sagen wir mal, Manager geworden von Schalke?
Ich war zum Beispiel auf Schalke, weil das immer so ein Lieblingsverein war. Ja, ich war mit Eichberg damals 1990 auch zusammen bei der WM und ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihm und habe aber dann trotzdem auch Schalke eine Absage gemacht und dann wurde Heribert Bruchhagen, der zu der Zeit Bielefeld und die Clubs hat, wurde er in Schalke Manager. Also ich hatte den Vertrag um Tischlin, ich hatte ein Angebot vom FC, das ist mir schwer gefallen, aber letztendlich okay und hatte auch ein Angebot von Hertha BSC Berlin, damals von der großen auch Vermarktungsgruppe. Ich bin in Leverkusen geblieben und war Schluss aus, Schluss Nikolaus. So. Und das war wunderbar. Ich habe dann viel Fernsehen gemacht, du weißt ja doch, bis Kai und überall. Ich war voll unterwegs im Fußball. Und es war nicht so nervend aufreibend, als wenn du für allen, wir haben natürlich unsere Vizemeisterschaften geheiratet, wir haben uns aber auch gefreut über zwei glückliche Klassen, also muss man auch sagen, ne?
Tobi, können wir ganz kurz festhalten für unsere Hörer, Kalli ist in den Jahren in Leverkusen einfach zum Multimillionär geworden und hatte es dann auch nicht mehr nötig, Manager zu werden.
Soll ich sagen, mein Spitzengehalt als Manager?
Ja, bitte.
Das war jetzt so nicht bei den 4, 5 Besten. Ich war damit zufrieden. Da waren wir, haben wir Triple mitgeholt, Champions League Zweiter, Meisterschaft, Pokal. In der Zeit, wisst ihr, wie viel Pokal? Ja, DFB-Pokal gewonnen, UEFA-Cup gewonnen, war 400.000 im Jahr. Hast du das verstanden? 400.000, nicht Dollar, damals noch D-Mark.
Ja, 400.000 D-Mark.
Du verdienst doch heute noch mehr, wie ich da als Manager verdient habe.
Aber Kalli, hast du denn die 400.000 damals als Manager mit dir selber ausgehandelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, ich hatte einen mächtigen Sportchef, der war auch eigentlich der Glücksbringer für Bayer, der Jürgen von Einem, der auch ein ganz markanter Journalist war, war Sportchef der Bayer AG und ohne den hätten wir das Stadion nicht so früh ausgebaut. Der hatte natürlich auch das Gehör bei dem Vorstand, ob das nun jetzt anfangs Manfred Schneider war, ganz mächtiger, der auch der höchstgerankteste Aufsichtsratsvorsitzende in Deutschland, da kriegen die überall Punkte, oder Werner Wenning war, also der Jürgen von Einem, Sportchef der Bayer AG, war schon der Glücksfall für mich, aber auch für Bayer Leverkusen.
Ah, guck mal, interessante Informationen, die wir hier rauskriegen, wenn unsere Hörer einfach mal solche Fragen stellen, Tobi, oder? Ich habe gerade mal ausgerechnet, wie lange Kalli Manager war, habe dann noch die Steuer abgezogen und jetzt weiß ich auch, warum der Kalli teilweise im Wohnwagen schlafen muss, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Sag mal, sollen wir nicht...
Pass mal auf, soll ich mal was sagen, du Schauspieler? Nee, ja. Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann genommen, dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Da war ich Jugend- und Auswahltrainer, habe auch nebenbei jedes Wochenende Zeitung geschrieben. Und plötzlich steht Philibert Krämer bei mir, Ende der 70er Jahre, in Hennef, bei einem Auswahltraining. Kalli, wir hätten dich gern nach Leverkusen. Willst du das nicht machen? Zweiter Vorsitzender, also nur der Fußballabteilung, nicht des Gesamtvereins. Da machst du noch verantwortlich Scouting. Wir wollen drinbleiben. Und ich wusste gar nicht, warum sie mich angesprochen haben. Wir waren ja, wie sagt man, ich war Auswahltrainer, auch erfolgreicher Jugendtrainer. Aber dann klickt es bei mir. Ich habe ein halbes Jahr den SC Brühl trainiert, weil Fritz Bott, der FC Köln-Nationalspieler, krank wurde. Vorher war ich ein bisschen Sängerassistent neben Schreiberei. Und da kriegte ich zu der Zeit ein besseres Gehalt bei Bayer, oder nicht bei Bayer, bei Koma mit 600. D-Mark noch, ne, dass er das Bescheid weiß. Jetzt kam die, ich hatte jetzt Betriebswirtschaft studiert, und kriegte von Bayer Leverkusen 3000 D-Mark im Monat und noch ein paar hundert für meine Fahrereien. Wisst ihr, was dann bei uns war?
Nee.
Hochstimmung. Hast du verstanden? 3000 mal 12 sind 36, verlegt kommen noch 12 aus Fahrgelder zusammen. Keine 50.000, da hatten wir Hochstimmung in der Familie. Das war bei 80, verstehst du?
Das kannst du ja Max Eberl mal erzählen. Kannst du ihm ja mal vorschlagen.
20 Jahre später waren es dann 400. Das ich war ich das dann auch als sehr bekannter Manager, aber sicherlich im Gehalt durch diese Konstellation war ich auf Platz 10. 10 oder 12, ich weiß es nicht, war aber für mich gut. Ich hatte eine feste Anstellung bei Bayer, nicht nur als Hochtarif, ich war auch nicht Außertarif, ich war leitender Angestellter, so kriege ich sogar noch eine Rente. Klappe halten, nächstes Thema.
Ja, ich kann mich immer erinnern, mein Onkel war ja Fußballtrainer und mein Vater war ja auch Fußballtrainer und die haben natürlich immer eher unterklassig trainiert, also das war dann ja in der Kreisliga, also mein Vater war ja mal in der Westfalenliga hat er ja da oder Westfalenpokal so, da war ja noch Rummenigge bei Borussia Lippstadt und ich weiß immer noch, wenn da damals es dann darum ging, was kriegt man denn irgendwie in der Kreisliga oder das ist ja nicht so viel, also da kriegst du dann irgendwie als Trainer vielleicht mal 500 Mark oder 350 Mark oder 500 Euro dann später, nicht? Und dann habe ich auch teilweise so als, ich war ja Spieler, ich habe nie was bekommen, ne? Es gab ja andere, die haben dann Schuhe bekommen und manche haben eine Ausbildungsstelle bekommen, manche, denen wurde was zum Auto dazu gegeben. Also das ist ja selbst in unteren Klassen schon so, dass du auch was bekommst.
Du hast mich ja richtig verstanden. 1918, wir sind 8 Jahre später schon UEFA Cup Sieger geworden, war mein Gehalt, also jetzt nicht 88 schon was höher, aber 80 war mein Gehalt mit allem drum und dran maximal bei 50.000 D-Mark im Jahr. Und das verursachte bei uns in der Familie
Hochstimmung.
Hochstimmung. Hast du kapiert?
Habe ich kapiert, aber ich sag ja, bei uns gab es dann 500 Mark und da habe ich dann immer gesagt, das ist aber nicht so viel und dann hieß es immer, ja, aber die haben doch nichts. Der Verein, der hat doch nichts.
Das war doch Amateurliga, das andere war Bundesliga auf dem Niveau.
Ja, meinst du in der Amateurliga? Also wir hatten bei uns hier immer in meiner Heimatregion hatten wir einen Fußballverein, es war ein griechischer Club und die wurden immer unterstützt von diversen Gyrosbuden und so. Also da hat jeder Spieler sogar teilweise Punktprämie bekommen, was ich weiß, muss ich mal dabei sagen. Und es gab welche, ich kenne zwei, die haben sogar Geld bekommen, wenn sie zum Training kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass in unteren Klassen gar nichts bezahlt wird. Und selbst so in Kreisliga-Bezirke, da gibt es Geld.
Und da musst du auch sagen, dann sind wir aufgestiegen, 79, 80. Und weißt du was? Seit 47 Jahren ist Bayer Leverkusen auch zweimal Glück, nicht abgestiegen, ununterbrochen in der Bundesliga. Das wird nur von Bayern München mit einer besseren Quote überzogen.
Aber Kalli, kann das denn
verstanden?
Sein?
Und ich habe das mit angefangen, mit dem Aufruf, mit dem Kassenhalt. Nicht nur UEFA-Cup-Sieg. Du hast doch eine Baldi-Biss.
Kalli is on fire.
Kalli, aber kann das denn sein, dass dein Gehalt deswegen so gering war damals, weil du in der Bayer-Kantine jeden Tag derart viel Ausgaben hattest, dass sie das so ein bisschen gegenrechnen mussten?
Ja, das musste ich bezahlen. Das war zwar preiswert. So. Nee, du willst für einen Pupse dich auch noch hier als kleiner Neidhammel. Ich kann doch nicht dafür, ihr habt doch eine Baldi-Biste zu der Zeit.
Ich weiß. Also pass auf.
Du darfst doch noch drauf sitzen, Maus im Ball, wenn der hoch springt.
Ich fasse mal kurz zusammen, die Antwort ist doch relativ klar. Also wenn der Stefan fragt, warum du danach nicht mehr ins Bundesliga-Geschäft eingestiegen bist oder weitergemacht hast, du hast es ja ziemlich zu Beginn erklärt, das ist auch ein Thema der Nerven natürlich, weil ein Managerjob in der Bundesliga gerade zu der Zeit, der hat viele Nerven gekostet und danach sich nochmal auf die anderen schönen Felder des Lebens zu konzentrieren.
Soll ich sagen, was ich gemacht habe?
Ist ja auch eine sehr vernünftige Entscheidung, Kalli.
Ich habe ehrenamtlich ein Jahr für einen Freund den Verein Dynamo Dresden. Da sind in die zweite Liga aufgestiegen. Ehrenamtlich. Ich habe den Flug selber bezahlt und meine Übernachtung.
Ja. Kalli, ich habe eine Frage. Jahr. Kalli,
hast du verstanden?
Kalli, ich habe eine Frage. Was hast du heute Morgen gegessen? Was ist
gar
denn los?
Ich bin
du bist
ganz
ja schon wieder,
relax.
Du, Du bist, du bist ganz relaxed. Also, das, also, du bist auf jeden Fall, da ist richtig Adrenalin bei dir im Blut. Musst du heute noch irgendwo hin? Hast du heute noch Termine? Ich fahre heute noch nach Berlin.
Jetzt
übrigens
guckt meine Frau mich streng an und sagt, ich soll lachen. Sie bezahlt mir ein Smiling. Ich bin einfach nicht beleidigt. Ich bin ja froh, dass du mich das gefragt hast. Da konntest du ihn sagen, wie günstig es früher war. Meine Frau sagt, ich muss landen, runter, zeig mir ruhig werden. Aber es war gar nicht, ich war nicht stolz, dass ich das sagen konnte. Ein bisschen heftiger und denen, die nur die hohen Zahlen kennen, und man sagt, dass es doch für kleineres Geld ging. Ich habe ja auch gesagt, dass ich am Schluss 400.000 verdient habe. Ne? Und das ist heute Spielgarten, für den jeder in der zweiten Liga mehr.
Und das ist ein Gehalt, da liegen die heutigen Manager natürlich großenteils deutlich drüber. Allen voran Max Eberl bei den Bayern. Der hat natürlich auch ein Nervenkostüm, Kalli, das deinem von damals nahe kommt, weil die Bayern zu lenken, das kostet auch einige Kraft, glaube ich. Und da hast du relativ viele Brandherde zu managen, immer zur gleichen Zeit. Sehr schön war die Geschichte, finde ich, diese Woche, die Volker Struth, der Spielerberater, erzählte über Max Eberl, wie er mit ihm über Julian Nagelsmann verhandelt hat. Weil Max Eberl, das vergessen ja jetzt mittlerweile die meisten, Matze, die Bayern sind sehr, sehr glücklich mit Vincent Kompany. Der war aber ja nur die 8. oder 9. Wahl eigentlich damals. Zuallererst wollten sie Julian Nagelsmann ja zurückholen. Deswegen hat der Max Eberl bei dessen Berater Volker Struth angerufen und dann hatten die sich einfach Bedenkzeit erbeten. Und jetzt wird es sehr, sehr lustig. Die Tage, als dann der Max Eberl darauf gewartet hat, was denn jetzt Struth und Nagelsmann als Antwort ihm geben, hat er immer wieder so zum einen Smileys geschickt und so kleine GIFs bei WhatsApp.
Ja,
Comicfiguren, ja. Tom und Jerry hat er geschickt, die ungeduldig so durch den Raum hin und her geflitzt sind. Oder irgend so ein Typen, der auf dem Drehstuhl, das kenne ich auch, das GIF, der sich permanent auf dem Drehstuhl dreht und in die Luft schaut, so nach dem Motto, sag mal, wie lange müssen wir noch warten? Uns geht langsam die Zeit aus. Also im Grunde habe ich da gedacht, ist dieses Bundesliga-Geschäft nichts anderes als auch, keine Ahnung, eine Kreisliga-WhatsApp-Gruppe, nur mit sehr viel Geld.
Richtig, das ist richtig.
Ja.
Dann wird mehr verdient.
Ich habe gerade jetzt hier, gerade nachgelesen, bevor wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, Tobi, was du gerade gesagt hast, dass Cristiano Ronaldo wohl doch in Riyadh ist und sich dort er hat sich verletzt beim letzten Spiel, beim 3:1, wurde ausgewechselt und hat eine Oberschenkelverletzung und beziehungsweise eine Kniesehnenverletzung. Und das Flugzeug ist aber nach Madrid geflogen und man geht davon aus, dass es eben nicht er war, sondern er ist weiter noch in Riyadh, sondern es war wahrscheinlich seine Familie, also Georgina mit den Kids, ist möglicherweise nach Madrid entfleucht. Das nur,
lebt in seinem
damit wir das
Palast unter Riyadh.
Unsere Chronistenpflicht, damit wir unserer Chronistenpflicht auch nachkommen. Aber am Ende, Tobi, ganz ehrlich, sind das ja auch alles Menschen. Also um nochmal auf deine Thematik zu kommen, ja, weißt du, das sind genauso Menschen. Ich mache ja oft so Charity-Spiele, wo ich dann auch mit ehemaligen Profis spiele. Und dann fahren die mit einem teuren Auto vor und holen die Tasche raus und haben einen Nadelstreifenanzug an. Aber in dem Moment, wenn die Kabinentür zugeht, verstehst du, sind das ja auch alles Jungs. Also ist so, da werden blöde Sprüche gemacht, da wird gelacht, da ist auch mal ein schmutziger Witz dabei. So, und das ist ja auch genau richtig so. Und deswegen können wir vorstellen, wenn die dann so verhandeln und so, dann denkt der eine, ich schicke jetzt mal so ein lustiges Emoji. Ne? Und der andere denkt sich, ja, ist klar. So, also ich glaube, am Ende ist es in der Bundesliga, es ist mehr Geld im Umlauf und es ist auch professionell und es ist Profitum, aber du, am Ende sind es Menschen.
Ja, dann hat er die Absage bekommen. Also er hat dann immer wieder ein lustiges Gift geschickt mit Tom und Jerry. Und dann gab es final nach ein paar Tagen, nein, der Julian fühlt sich sehr wohl beim DFB und möchte auch hier bleiben. Das ist ja eh kurios, dass sie ihn zurückholen wollten, nachdem Hoeneß ihn dann damals auch vor die Tür gesetzt hatte und so. Also ich finde das alles so
absurd. Da war die Not halt groß.
Ja.
Nicht nur schöne Reisen, ich sag sie so, es ging rund um die Uhr, wir haben 5, 6 Weltklasse-Spieler billig gekauft und sehr, sehr teuer verkauft, auch viel Spaß mit denen gehabt. Jetzt, wenn man an Iran denkt, ich hatte damals einen Spieler, der war Vorstopper, Pascha Dadze hieß der, ein überragender Weltklasse-Vorstopper, den habe ich damals 98 bei der WM gesehen, bei uns spielte Ali Day, das war der einzige Iraner, Mittelstürmer, kennt ihr sicherlich noch, Kopfballstark, sehr gut, er hat ja auch bei dir in der Ecke gespielt, Matze, als Mittelstürmer. Und da bin ich nach Iran gefahren. Ich habe einen Antrag gestellt mit Rudi dahin. Das Ganze, ja, das war dann nicht lustig. Das muss ich dir schon, sagen. Also es war alles im Grunde genommen friedlich. Dann haben die mich erstmal verhört. Das waren dann auch in den langen Gewändern, die da. Und dann haben gesagt, Herr, die wussten alles. Herr Kalm, und ich war 98, habe das Spiel gesehen. Iran gewinnt 2-1 gegen USA in Nord. Die waren mit uns in der gleichen Gruppe. Und da hatten die mir direkt vorgespielt. Sie haben ein Interview abgegeben in Nord, dass es eine Werbung für den Sport war, wie dann Iran gegen USA gespielt hat. Die Stimmung auf der Tribüne von den Amerikanern mit den Iranern war großartig. Habe ich auch so gesagt. Iran hatte so ja 2-1 gewonnen gegen die USA. Und ein paar Tage später spielten wir in Montpellier unser letztes Spiel. Wir haben unentschieden, hätte uns erreicht gegen Iran, um in die K.O.-Runde zu kommen. Und wir haben das Spiel 2-0 gegen Iran in Montpellier gewonnen. Olli Bierhoff hat 1-0 und dann fällt zu 20 Minuten vor Schluss das 2-0 durch Jürgen Klinsmann. Das wird mir auch in Teheran, hat man nichts Bösartiges, Rudi war auch dabei, vorgespielt. Was sagen Sie, das ist eine Beleidigung? Der Klinsmann hat gegen den Ball nochmal gegen unser Tornetz geschossen. Ich sage, hören Sie mal zu, das passiert in jeder Kreisklasse, in jedem Amateur. Das war eine Erlösung, eine Erleichterung. Wir wussten ja, beim Unentschieden waren wir drin. Ihr wart gut, ihr habt die Amis besiegt, die sind Letzte, ihr seid Dritte in der Gruppe geworden. Und da 2-0 war dann 20 Minuten für Schluss so ein erstes Signal, wir sind in der Endrunde. Wir wurden Gruppensieger vor Jugoslawien und das war keine Beleidigung, mit dem Tor, mit dem Schuss den Ball nochmal als leere Netz zu schießen. Da waren ja die sehr sensibel. Also das war jetzt nicht nur zum Lachen da, ne?
Ja, also
aber alles in Ordnung.
Sie werden ja auch jetzt bei der Weltmeisterschaft im Juni und im Juli wird der Iran ja auch wieder dabei sein in den USA. Es sei denn, das wird jetzt nochmal zum Thema in den nächsten Wochen. Aber normal haben Sie sich qualifiziert. Ich glaube, 6. zum 7. Mal sind Sie bei einer WM dabei. Bisher immer in der Vorrunde ausgeschieden. Aber Sie stehen in der Gruppe mit Belgien, Ägypten, Neuseeland.
Ich darf dir jetzt schon sagen, die haben viele Zuschauer. Ich habe nochmal in Los Angeles ein Freundschaftsspiel gesehen, USA gegen Iran in Pasadena. Da dachte ich, da kommen nur 10.000 Zuschauer. Die kannst du alle mit Handschlag begrüßen. Plötzlich war das Stadion knackevoll fast. Scheint gar nicht verstanden. Und dann haben die immer gesagt, dass sehr, sehr viele Iraner in den USA leben. Sehr, sehr viele.
Ich habe übrigens noch einen Spieler mal kennengelernt, einen iranischen, weil ich ja auch mal bei Radio Bielefeld gearbeitet habe. Das war Karim Bagheri, der hat 3 Jahre lang bei Arminia gespielt, von 97 bis 2000 und ist dann gewechselt zu Al-Nasser. Also so ein paar iranische Spieler hatten wir ja in der Bundesliga auch schon mal und genau, Ali Day, der war auch in Bielefeld, genau, und ist dann, hat der nicht bei Bayern München sogar, war der nicht sogar bei Bayern München noch irgendwie, Ali Day, oder wo hat...
Der war noch, hast du recht, der ist nachher nochmal nach Bayern München und ich glaube sogar nochmal nach Hertha BSC.
Ja, absolut, das ist beides richtig. Und Mehdi Madavikia dürfen wir nicht vergessen, der Hubschrauber, der beim HSV damals unter anderem große Zeiten erlebt hat. Ne?
Sehr schön.
Also pass auf, aber jetzt stehen wir vor einem Spieltag, der eröffnet wird mit Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Und das tut uns, glaube ich, in der aktuellen Lage ganz gut, dass wir jede Woche ja wirklich ein paar gute Spiele vor der Brust haben. Und zwei Personalien, die ich sehr gerne heute mit euch besprechen möchte, denn bei den Bayern gibt es einen Ersatzspieler, der im Sommer wechseln wird, das ist schon klar, der aber von Julian Nagelsmann jetzt im großen Kicker-Interview diese Woche nochmal als gesetzt für die Nationalmannschaft ganz klar herausgestellt wurde, nämlich Leon Goretzka. Da interessiert mich sehr, Matze, weil der ungefähr die Position ja auch spielt und ja, wobei du warst noch ein bisschen defensiver, glaube ich, oder bist noch ein bisschen defensiver, die auch du in so einer Mannschaft hast. Ist das richtig, dass Julian Nagelsmann dem im Grunde jetzt schon einen Freifahrtschein gibt und sagt, einen wie Leon Goretzka, auf den will ich nicht verzichten in meiner Nationalmannschaft, der bringt defensiv viel mit, der ist torgefährlich.
Finde ich gut.
Der wird bei mir spielen. Also warum lassen die Bayern den dann gehen?
also ich sag mal, grundsätzlich ist ja immer wichtig, dass du, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, egal jetzt ob eine Vereinsmannschaft oder eine Nationalmannschaft, du brauchst ja deine Eckpfeiler. Du musst ja ein paar Spieler haben, wo man sagt, daran, an denen orientiere ich mich sozusagen oder da drum baue ich eine Mannschaft. So. Und der ist natürlich jetzt auch erfahren, der ist lang dabei, der spielt bei Bayern München, der hat Bundesliga gewonnen, Champions League Spiele gemacht und so. Halte ich grundsätzlich für eine gute Geschichte. Er ist halt immer, ich finde so in seiner Außenwirkung, ist halt sehr ruhig. Ne? Leon Goretzka ist jetzt keiner so für die lauten Töne. So, das ist vielleicht, also es ist ein Naturell, vielleicht täte er manchmal gut, wenn er sich ein bisschen mehr zu Wort meldet, weil natürlich ein Spieler, der ein bisschen mehr labert, nehmen wir mal Thomas Müller oder nehmen wir so einen Vinicius, der ja auch irgendwie sehr auffällig ist, die sind natürlich, die stehen halt dann mehr im Fokus. So, und dann registrierst du im Zweifel oder nehmen wir Antonio Rüdiger, haben wir letztes Mal drüber geredet, glaube ich, dass ich gesagt habe, naja, also der macht zwar hier und da seinen Bock ich persönlich bin auch der Meinung, dass er... Ich würde ihn nicht unbedingt aufstellen im Moment, ja. Vielleicht ist die Zeit auch abgelaufen, das kann sein. Aber was er gut macht, ist, durch diese auffälligen Aktionen, die er da immer hat, auch abseits des Platzes oder auch auf dem Platz und diese verbale Lautstärke, steht er halt im Fokus. Und dann sagen die Leute, ja, guck mal, das ist schon ein geiler Kicker, der hat eine Mentalität. Das ist so ein bisschen, was mir bei Goretzka in seiner Wirkung oder in seiner Haltung oder wie soll man es beschreiben, manchmal so ein bisschen fehlt und glaube ich, wirkt er auch ein bisschen unterschätzt, würde ich mal sagen.
Ja, das kann
aber
sein.
Grundsätzlich halte ich ihn für einen seriösen und sachlichen Spieler, wo man sagt, da weißt du, was du hast. Ich glaube, das ist so kann man es formulieren. Und Nagelsmann weiß das auch.
Ja, der weiß das, der kennt ihn ja auch sehr, sehr gut, aber in was für einer geilen Situation ist denn bitte Leon Goretzka dann? Ne? Also Vertrag läuft aus, ne? Der Bundestrainer sagt im Grunde schon bei der Weltmeisterschaft, da wird er einen Platz in der ersten Elf haben. Also der hat ja mehr oder weniger freie Auswahl, was seinen Job und den nächsten ja doch noch großen Vertrag, ich glaube, er ist 31 geworden, Goretzka, dann angeht ab Sommer so. Ne? Also Arsenal soll ja eine sehr heiße Aktie sein, als auch Atletico Madrid, aber er will gerne in die Premier League, passt, finde ich, auch vom Körperlichen her. Also eigentlich eine super, super Konstellation für ihn.
Bayern München ist das Maß aller Dinge. Goretzka ist für mich, war ja ein großer Spieler, auch schon in Schalke, von vielen gefragt. Und wenn der jetzt so eine, auch im Kader, so eine gute, disziplinierte Rolle spielt, wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir jetzt Bayern München immer mal kennen und hat vorne raus oder die alle über die Flügel kommen, dann hast du im Mittelfeld die zwei Offensiven. Ich sehe ihn jetzt nicht nur, also aber nicht in erster Linie als Offensive. Dann hast du da Musiala und Co., dann ist das Thema beendet. Zentral wird der Kimmich spielen, denn ist dann mehr defensiv oder ein bisschen zentral. Das ist auch nicht unbedingt die Defensive seine absolute Lieblingsrolle. Aber wenn jetzt der Verein sagt, das ist für uns ein wichtiger Mann bei den 20 Leuten, da führt auch kein Weg dann vorbei. Er hat ja eine Menge Einsätze, ist auch menschlich absolut in Ordnung. Und der Nagelsmann sagt, wenn ich jetzt unsere Vergleiche ziehe, die wir aus der Bundesliga als Alternativen haben, wir sprechen ja dann nur von einem knapp 30-köpfigen Kader, dann werde ich den Fest so ein bisschen auch so positionieren, das ist mein alter Sack, mein fester Bestandteil, Ansprechpartner. Ob du dann immer spielst, ist eine andere Frage, aber wir können auf den verlassen. Wenn wir hoch durchgehen, ist die Torwartfrage noch jetzt unklar, obwohl immer Baumann besser sind. In der Abwehr haben wir Tar und ein Schlotterbeck stehen. Ob da nochmal Rüdiger reinkommt, kann ich nicht berücksichtigen. Vorne hast du Musiala am Flügel, also oder im offensiven Mittelfeld. Du hast dann Florian Wirtz da drin, dazu der Kimmich. Und die Stürmer sind klar. Also ich habe das Gefühl, dass du, wenn du so einen erfahrenen Mann hast, der dann auch so vernünftig ist und Einfluss nimmt auf die jungen Spieler, kann ich so eine Nominierung auch nachvollziehen. Und wenn er das jetzt schon macht, hängt das auch mit seinem Stellenwert, mit seiner Bedeutung, mit seinem Auftreten in der Mannschaft zusammen.
Ja, als offensiver Part auf der Doppelsechs sieht Nagelsmann ihn sozusagen. Ne? Das macht ja durchaus Sinn. Ne?
Ja, ich finde das gut. Ich finde das richtig. Also wie gesagt, du musst ja irgendwann jetzt mal anfangen und musst mal deine Mannschaft so ein Stück weit rauskristallisieren. So, und wenn du jetzt irgendwie bis zur allerletzten Sekunde, also er wird natürlich bei einigen Spielern logischerweise auch warten. Man weiß auch immer nie, was mit Verletzungen ist oder so. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass du sagst, das sind so meine Jungs, auf die setze ich, auf die baue ich. Und da spielt vielleicht auch dieses Thema Torwart, ja, also Ter Stegen, weiß keiner so richtig, was ist jetzt mit dem? Manuel Neuer hat ja gesagt, er ist raus, also er macht nicht mehr. So, und von daher brauchst du natürlich gerade in der Abwehr, brauchen wir Stabilität, weil das ist unsere, finde ich, große Achillesferse. Ich finde, vorne sind wir super aufgestellt. Da haben wir ja wirklich tolle Leute, die auch geil Fußball spielen können und wirklich auch Tore machen können aus dem Nix. Aber hinten ist immer eine Baustelle gewesen zuletzt. Und ich glaube, wenn du dann einfach dich schon mal festlegst auf einen Protagonisten, hast du noch den Kimmich oder auf zwei, sagen wir mal so, dann ist das, glaube ich, schlau.
Ja, also Nagelsmann hat sich da im Kicker auch für die Abwehr mehr oder weniger festgelegt. Oder ne? Also der Kicker hat das dahingehend analysiert nach dem Gespräch, dass der Schlotterbeck im Grunde gesetzt sein wird. Genau, dass der fix ist hinten auf einer der beiden Innenverteidigerpositionen und daneben halt entweder Rüdiger, mal sehen, wie er zurückkommt, ne, oder Tah. Aber Schlotterbeck, und das ist im Grunde die zweite Personalie, die ich wahnsinnig interessant finde, weil ich so ein bisschen die Rolle von Borussia Dortmund da mittlerweile hinterfrage, die immer mit diesen, wie lange noch, und jetzt soll er sich aber entscheiden im März und so weiter. Also das beginnt mich so langsam aufzuregen, weil er hat ja noch über ein Jahr Vertrag bis 2027 und wenn er sich nicht bekennt, dann wollen wir ihn in diesem Sommer verkaufen. Finde ich irgendwie eine schwierige Haltung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, gar nicht.
Warum? Ein Vertrag gilt nicht nur für die eine Seite, auch für die andere Seite. Und wenn der Schlotterbeck sich festlegt und sagt, ich brauche jetzt noch genau 14 Monate in Dortmund, dann sehe ich mich auf dem Level, wo ich den nächsten Schritt machen will, dann ist das auch völlig okay. Sie können ihn ja nicht gegen seinen Willen verkaufen.
Für Borussia Dortmund muss man ja sagen, ist es natürlich erstmal im Zweifel ein wirtschaftlicher Verlust. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Also wenn der Vertrag ausläuft, natürlich ist das nun mal so. Deswegen gibt es ja Verträge mit einer Laufzeit. Aber sie werden dann natürlich logischerweise am Schlotterbeck nichts mehr verdienen.
Ja klar können sie ihn bitten. Sie können ihn darum bitten. Aber wenn er sagt, ich möchte noch ein Jahr bleiben, dann haben beide einen Vertrag unterschrieben. So, also.
Ja, natürlich, aber sie versuchen natürlich auch ein bisschen, es ist doch logisch, dass du als Dortmund überlegst, Mensch, wer wird denn unser neues Gesicht? Darum geht es ja am Ende auch. Es geht ja nicht nur um einen Verteidiger. Ich meine, Schlotterbeck ist für mich der, wo man sagt, der steht im Moment auch für den BVB. Das ist einer, wo ich sage, das ist die Identifikationsfigur. So, und natürlich musst du Interesse, hast du als Borussia Dortmund ja im besten Fall Interesse daran, eine solche Identifikationsfigur zu binden, ja, indem du sagst, Mensch, das wäre schon geil, wenn wir die Mannschaft um den Schlotterbeck drumherum bauen könnten in den nächsten Jahren und der sich zu uns bekennen würde. Aber denen ist ja auch klar, wenn er jetzt sagt, ich mache dann in 15 Monaten den nächsten Schritt, ja, dann ist ja logisch, wo die Reise hingeht. Also werden sie alles versuchen, und wenn es auch nur der Fandruck ist oder was auch immer, den Kollegen Schlotterbeck noch umzustimmen. Ich persönlich müssen sie doch auch. Also sie müssen doch versuchen, sag mal, ich glaube, es geht gar nicht um den Verteidiger Schlotterbeck, es geht um die Person Schlotterbeck oder um den Menschen, um diese Identifikationsfigur. Und ich finde, da hat Borussia Dortmund ja in der Tat auch das größte Problem. Wer ist denn der Spieler, der für Borussia Dortmund steht? Und das ist für mich vielleicht noch Kobel. Und dann bist du schon bei Schlotterbeck. Und dass der jetzt überlegt zu gehen, was ich total verstehen kann, weil der sich auch überlegt, ich bin jetzt, weiß ich nicht, wie alt ist er, 25? So, ich will auch mal Titel gewinnen. Du musst als Spieler ja irgendwann auch überlegen, wenn ich nochmal Titel gewinnen will, da ist Borussia Dortmund mir offensichtlich, ja, reicht das nicht aus für eine Meisterschaft? Also, auch wenn wir dies Jahr ganz gut sind, vielleicht mal für einen Pokal, aber für mehr dann auch nicht.
Sehe ich ja genauso. Man könnte ja ein bisschen sagen, er hat Borussia Dortmund auch durchgespielt. Was soll denn da jetzt noch kommen? Mehr als Platz 2 vielleicht und Viertelfinale, wenn es gut läuft in der Champions League, ist dann mit dem BVB auch nicht drinne im Normalfall. Ne? Und dann schon einen Schritt Richtung Real oder was machen zu können, bitte, unbedingt, ja.
Also das Einzige, was ich machen würde, wenn ich Schlotterbeck wäre oder der Berater, ich würde mal gucken, ob Borussia Dortmund da jetzt irgendwie in der Sommerpause einfach mal 2, 3 geile Spieler verpflichtet, die sie konkurrenzfähig machen in der Meisterschaft.
Das sind doch so eine teuren Superspieler dann, die kann Dortmund ja gar nicht mehr bezahlen. Ja.
Genau, und es wird eben schwer und deswegen, aber Dortmund muss ja auch alles daran setzen, das verstehe ich total, dass sie versuchen, ihn in irgendeiner Form vielleicht mit ein bisschen Glück noch umzustimmen, weil sonst sagen ja auch die Fans, die geben sich überhaupt keine Mühe, wie können die den denn laufen lassen, das darfst du ja auch nicht vergessen.
Das ist ein guter Punkt, dass sie es im Grunde auf jeden Fall machen müssen und auch argumentieren müssen, warum sie sich so strecken, um dann am Ende eben auch sagen zu können, du, wir haben wirklich alles probiert.
Wir haben alles versucht.
Aber er will den nächsten Schritt machen. Ne? Und im Zweifel, glaube ich, wird nicht nur er dann Borussia Dortmund verlassen, sondern auch der Felix Mescher, der da auch mittlerweile so ein gesetzter und wichtiger Stammspieler unter Kovac geworden ist, der seine ganze Ausbildung ja gemeinsam mit seinem Bruder in England gemacht hat und jetzt bei Man City da wieder wohl auf dem Wunschzettel steht. Also die Dortmunder verlieren auch wichtige Spieler, haben sie in den letzten Jahren immer. Nur in den letzten Jahren haben sie auch wirklich mal 80, 90, 100 Millionen für diese 21-Jährigen gekriegt. Und danach sieht es jetzt im Moment nicht aus, weil es eine andere Kategorie an Spielern ist, nämlich eher die gewachsenen Führungsspieler, die den Verein verlassen und die auch alle nicht mehr so lange Vertrag haben. So, also daher steuert Dortmund wirtschaftlich auf andere, ich will gar nicht sagen schwierige Zeiten zu, aber auf andere Zeiten zu als jetzt aus den letzten verwöhnten Jahren, was die Einnahmen angeht. Ne?
Ja gut, das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Schlotterbeck ist Leistungsträger, ist ein Fighter, ist auch Teamplayer und zählt damit zu Crème de la Crème, nicht nur in Deutschland, auch im internationalen Markt. Er wird große Angebote kriegen, 2, 3 große Clubs, da bin ich mir ganz sicher. Ist aber für Borussia Dortmund auch der Leader. Dortmund kann sagen, wie ist die Frage auch wirtschaftlich? Wir müssen einen Tief in die Tasche gehen, um den zu halten. Dann oder verkaufen wir ihn jetzt, da kriegen wir noch viel Geld. Ich glaube, auch Dortmund würde ihn lieber halten. Auch, es gibt Schlimmeres. Ne? Also wenn du jetzt einen halten kannst, der richtig Geld hat, musst du überlegen, können wir es stemmen? Wenn nicht, kriegst du viel Kohle rein. Also ich würde mich freuen, wenn er weiter in Dortmund spielt. Er ist einer der absoluten Führungsspieler der Bundesliga. Er ist so Mentalitätsspieler, Teamplayer, Beißer, Kratzer, alles, was man sein muss. Aber klar, der hat natürlich auch Angebote von großen Clubs international. Ne? Und die werden natürlich, das ist auch ein Problem, dass die nicht sagen, komm, wir kaufen dich nächstes Jahr, da kriegst du noch mehr Geld. Ne? Das ist keine ganz einfache Situation, auch für Borussia Dortmund. Ich drücke denen alle die Daumen. Am liebsten wäre mir, dass er bleibt, aber auch mit einem längeren Vertrag. Wenn nicht, dann so viel Kohle reinholen, wie es geht. Das ist die einfache Formel.
Ja, aber so viel Kohle werden sie nicht reinholen können, weil die Verhandlungsposition natürlich nicht die beste ist, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Da kann dann der neue Verein schon immer sagen, pass auf, ne, wir bieten dir mal 50.
Aber das ist ja der Grund auch, warum ich immer sage, Borussia Dortmund muss jetzt irgendwann mal anfangen und muss einfach sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Oder wir wollen die Champions League gewinnen. So, das ist sicherlich noch schwieriger, aber deutscher Meister, man muss einfach mal das auch mal aussprechen, weil ich finde, wenn du ein Spieler bist, ja, und du nie mal von deinen eigenen Leuten hörst, ey, wir wollen aber deutscher Meister werden oder wir werden aber dieses Jahr deutscher Meister, ja, nur klar, dann musst du dir irgendwann überlegen, meine Karriere läuft vielleicht 15 Jahre, wenn es gut läuft, und bis jetzt habe ich noch nichts gerissen hier, nicht wirklich, dann wechsle ich irgendwann. Und das ist, finde ich, ein großes Problem bei Borussia Dortmund.
Ja, das ist ja sehr interessant, weil einer hat es gesagt in dieser Saison und das ist Nico Schlotterbeck, ne? Der hat es ausgesprochen.
Ja, aber genau das musst du auch mal tun. Aber das muss der ganze Verein machen.
Das kann ich doch nicht den Dortmunder anschieben. Die haben hohe Zuschauerzahlen. Die haben für deutsche Verhältnisse mit einem Spitzenbudget. Das muss man einfach so sehen. Aber wenn die großen Clubs von draußen kommen, dann kannst du das nicht bezahlen. Verstehst du das nicht? Wie die müssen. Die würden es gerne machen mit dem Verlängern, weil er genau wie du es eben erklärt ist, ein absoluter Leader ist. Und da stehen dann 3, 4 große Clubs völlig mit doppeltem Gehalt und dann musst du das eben, dann ist das nicht einfach zu lösen für Dortmund.
Aber das sehe ich, mir ist doch klar, dass die anderen viel Geld haben. So, aber da muss ich ja irgendwas entgegensetzen. So, ich kann nicht sagen, ja, die haben mehr Geld und das war's. Einfach mal glauben, einen Glauben, indem ich einfach mal sage, wenn du zu Borussia Dortmund kommst, wirst du das, und das eine haben sie ja geschafft, dann wirst du zu einem möglicherweise großen Star, wie bei Bellingham oder wie bei Haaland. Das ist ein geiler Ausbildungsverein, das ist das eine. Aber wenn du auch einfach mal irgendwie wie früher ein Hummels oder ein Reus oder keine Ahnung, wer Weidenfeller, wenn du mal solche Spieler einfach mal auch halten willst, ja, und sagen willst, wir haben einfach mal ein paar Identifikationsfiguren, dann muss ich halt irgendwann mal vielleicht was gewinnen. Oder ich muss zumindest sagen, wir werden hier was gewinnen. Weil dann sage ich als Spieler im Zweifel, ey, das ist so ein geiles Stadion, da warte ich mal noch 2 Jahre, ob ich jetzt vielleicht zu, keine Ahnung, wohin gehe. Aber wenn ich das nie sage, dann ist doch klar, dann sagt jeder Spieler, der ein bisschen besser ist, oh, nächstes Jahr hau ich ab. So, und das finde ich schwierig.
Ich finde, das ist ein super Punkt. Ich werfe Nico Kovac sportlich überhaupt nichts vor, kann man auch nicht. Ganz im Gegenteil, die Dortmunder sollten wirklich glücklich sein, was da an Durchschnittspunkten über die Saison sozusagen auf ihr Konto gekommen ist. Und mittlerweile stehen sie da mit 52 Punkten. Das ist ja echt eine gute Ausbeute nach 24 Spielen. So, aber, dass er immer Woche für Woche über diesen Rückspiegel spricht und nie nach vorne guckt, sondern wirklich ja seit Monaten immer sagt, ne, wir müssen nach hinten gucken, wir müssen Platz 4 sichern und all sowas. Das ist vielleicht im Innenleben des Vereins wichtig und ganz entscheidend auch. Aber genau das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Du musst dieses einzigartige Stadion mit dieser irren Tribüne, wer will nicht gerne da spielen? Du musst das nutzen, um damit ein Feuer anzuzünden, das nach vorne brennt und das halt sagt...
Alle müssen das machen, das muss der gesamte Verein machen, das müssen die, da muss der Vorstand machen, da muss der Trainer machen und das müssen auch die Fans machen.
Das nützt doch nichts, der ganze Verein, das sind alles vernünftige Leute, das Stadion ist knackevoll, eines der schönsten und temperamentvollsten Stadien in Deutschland, nur die sind im Transfermarktwert, bei sehr guter Vermarktung, bei sehr guter Vereinsführung sind die verlegt bei 400 Millionen oder knapp 5, also 400 und die Spitzen die ersten 10, 20 sind über eine Milliarde. Kannst du nachlesen. Da kannst du hüpfen, wie du willst. Das kriegst du nicht hin.
Ich muss einem Spieler doch eine Perspektive geben. Einem jungen Spieler, der, sagen wir mal, zielorientiert ist oder der Titel gewinnen möchte und der sagen will, ey, ich will in meiner Karriere was erreichen, dem muss ich doch irgendwann, es ist wie in jedem normalen Unternehmen. Wenn ich in einem Unternehmen bin und bin ein geiler Mitarbeiter, so, und ich bekomme aber nie die Chance, Abteilungsleiter zu werden, weil da einer bräsig sitzt, ja, und irgendwie auch die nächsten 20 Jahre noch sitzt, dann muss ich mir irgendwann überlegen, das Unternehmen zu verlassen. Das ist eine ganz einfache Kiste. Ich will ja nur sagen, dass ich denke, dass Borussia Dortmund in seiner Außenkommunikation einfach vielleicht etwas offensiver werden müsste. Und ich würde auch sagen, die Fans zum Beispiel von Borussia Dortmund, viele, nicht alle, die sind ja auch grundsätzlich immer, ja, wir spielen scheiße und ja, und mir ist lieber, sie spielen schöner, wir holen weniger Punkte, das ist ja alles Blödsinn. Sondern am Ende musst du sagen, die müssen genauso sagen, wir wollen Titel gewinnen. So, und wenn wir am Ende mal Kacke spielen, aber wir gewinnen, dann so, weil am Ende muss, als Fan willst du da auch mal irgendwie jubeln und dich freuen und feiern.
Aber du hast mitgekriegt, dass das nicht so einfach ist gegen Bayern München. Als wir damals geworden sind, waren die 14 Mal oder 10 Mal hintereinander Meister. Verstehst du?
Wenn ich mir doch kein Ziel setze und das Ziel auch mal formuliere, Kalli.
Ja.
Wie soll man denn dann erfolgreich werden? Vielleicht, intern machen sie das ja bestimmt.
Zweiter und dritter Platz ist auch erfolgreich. Wenn der obere, der über dir stehende Verein ein perfektes Management, eine klasse Vereinsführung hat, guten Trainer und weit über das doppelte Geld hat im Budget, wie willst du die dann so einfach mal besiegen?
Aber vielleicht formulieren sie es, haben sie deswegen das höhere Budget, weil sie irgendwann mal angefangen haben, das zu formulieren.
Okay, ihr habt recht, ich halte mich zurück.
Nein, ich will ja nur sagen,
ich halte mich zurück.
Genau. Tobi, halt uns zurück. Kalli ist heute on fire. Kalli ist on fire.
Natürlich finde ich Dortmunds Spiel, das ist ja sogar ein Topspiel von Sky schon vor ein paar Wochen ja gewählt, finde ich am Samstag jetzt sehr interessant. Also Köln zu Hause gegen Borussia Dortmund. Gerade den Dortmund, nachdem sie jetzt ja in einer Woche wirklich, muss sagen, alles, was in Richtung Titel noch hätte gehen können, da ja verspielt haben. Ne? Also Champions League sind sie raus. Und sie haben in der Meisterschaft, da waren sie wirklich nah dran innerhalb von einer Woche. Erst der eine Punkt nur in Leipzig, dann die Niederlage gegen die Bayern. Jetzt sind es auf Mal wieder 11 Punkte. Damit ist der Meisterschaftszug auch komplett abgefahren. Sie können von Glück reden, dass Hoffenheim auch gegen St. Pauli verloren hat. Sonst hätten sie die komplett im Nacken da jetzt. Also Dortmund jetzt in Köln zu sehen am Samstagabend, in Köln hat es ja auch richtig Druck auf den Kessel, das ist ein richtig geiles Spiel. Da freue ich mich total. Ich werde im Stadion sein.
Das gucke ich mir an. Also sagen wir mal so, es ist ja schön, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Und unsere Hörer, die jetzt gerade zuhören, die können ja mal in die Kommentare schreiben beim Spotify oder wo auch immer, was sie denn davon halten, was wir gerade hier besprochen haben. Hat der Kalli recht? Oder seid ihr eher auf der Seite von Matze und Tobi? Weil Tobi ist ja doch eher, was ich gehört habe, bist du ja eher so ein bisschen mehr so das, was ich gesagt habe. Aber mich würde einfach mal interessieren, was die Leute dazu sagen. Wie die das sehen.
Wo geht der Dortmund oder Wekeln so, ne? Also wie soll sich Dortmund aufstellen? So, ne? Also das ist ja genau richtig, was du sagst, ne? Also gehe ich da jetzt nach vorne, eben auch verbal, äußere ich da mal größere Ziele oder bin ich auch als Fan einfach zufrieden, weil ganz viele andere Vereine, im Grunde 99,9% aller Vereine in Deutschland, würden sofort ankreuzen, wenn sie das haben können, was der BVB hat, nämlich regelmäßig vorne in der Champions League dabei zu sein, Bayern Jäger zu sein. Das ist Für die Mittel, die sie haben, holen sie da das Maximale raus. Und trotzdem gibt es die romantischen Wünsche und trotzdem müssen sie die Bayern mal wieder beißen. Und da hilft auch das Mindset. Und das könnte man... Ja, das könnte man noch mehr herausstellen.
Ich denke, du hast recht, Tobi. Ich sag mal so, als Kölsch, sage ich immer am Wochenende, wenn der FC Köln gegen Borussia Dortmund spielt, da ist jetzt beim BVB, ist jetzt quasi, da ist die Suppe von weg, verstehst du? Da ist der Druck vom Kessel, da kann man nichts mehr erreichen tun, außer vielleicht Platz 4. Blick in den Rückspiegel und deswegen sage ich, der FC, verstehst du, Hennes und Co., El Mala, wir werden Borussia Dortmund in die Schranken weisen. Deswegen ist mein Tipp als DJ Hacke da. Ich bin ja auch DJ quasi auf Mallorca. Ich sage, gibt ein leistungsgerechtes 2-2. Das ist mein Tipp für das Spiel Köln gegen Dortmund.
Kalli, was sagst du?
2-1 für Dortmund.
Oh, da wird sich aber deine Familie, die du da rund um Köln hast, wieder schön aufregen, dass du nicht die rot-weiße Decke dir übergezogen hast.
Nein, Dortmund ist Favorit. Natürlich kann Köln da nicht gewinnen, aber sie sind Favorit, so. Mehr deswegen tippe ich auf den Favoriten und nicht gegen Köln.
Siehst du, okay? Und ich als jemand, der hier Steinwurf vom Stadion wohnt, sage natürlich, der erste FC Köln schießt ein Tor gegen Borussia Dortmund, aber die machen 2. Aber die Dortmunder machen 2, Kalli. Ich sage auch 2-1 für BVB.
Pass auf, dass du nicht ausrutschst auf dem Schleim.
Ich muss noch einmal, bevor wir jetzt sozusagen beenden und nächste Woche ja wieder da sind, immer donnerstags die echten Champions. Wir freuen uns jetzt schon auf die Kommentare und werden sie auch wieder vorlesen. Müssen wir nochmal der Chronistenpflicht nachkommen. Ali Day, über den wir ja gesprochen haben, iranischer Fußballer, der war der World Top International Goalscorer mit 109 Toren. Und jetzt steht hier auf Englisch, until his record was broken by Cristiano Ronaldo in 2021. And Ali Day went to third after being surpassed again by Lionel Messi in 2024. Also der hat mit 109 Toren, ist dieser Ali Day, über den wir gesprochen haben, immer noch auf Platz 3. Ja. Welttorjäger, genau, mit seiner Nationalmannschaft hinter Ronaldo und Messi. Das ist bemerkenswert, finde ich.
Kannst du den Cristiano Ronaldo jetzt mal anrufen, Matze, und mal fragen, wo er ist? Jetzt haben wir da wieder spekuliert, wo er ist, dass du ihn einfach mal kurz fragst. Ist er jetzt nach Portugal? Ist er nach Madrid geflogen?
No.
Oder sitzt er irgendwo unterirdisch jetzt gerade noch in Riad?
No, para mí, Cristiano Ronaldo jetzt in Riad. Porque Cristiano Ronaldo ist verletzt, Oberschenkel, aua. Und deswegen Cristiano Ronaldo im Training, unterirdisch, Behandlung, muito bom. Georgina und Ronaldo Junior und die Kinder sind in Madrid, porque in Gisra. Aber Cristiano Ronaldo hat keine Angst. Ich bin Beste, mais bonito do mundo. Sí.
Tschüss, macht es gut, ne?
Bis nächste Woche. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.